Unser Thema heute ist natürlich so ein bisschen angelehnt auch an die Konferenz, die neue Konferenz, Dinge werden neu. Ein altes Wort für neu, wir haben es früher genannt, früher sprach man zum Beispiel von Erweckung oder Wiederbelebung. Es gab Zeiten in der Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu, wo unfassbare Dinge passierten, wo Menschen sich ganz neu aufmachten. Und nicht nur Einzelne, so wie ich das gemacht habe, in meiner Familie war keiner in einem lebendigen Glauben und dann hat Gott mich angeschaut, ich habe mich aufgemacht, ihm zu glauben. Es gibt Situationen, immer wieder auch in unserer Zeit, jetzt, aber auch in unserer Gegend, in der Vergangenheit, wo eine Erweckungsbewegung ausgebrochen ist. Und das fasziniert mich. Zum Beispiel war es so zwischen 1780 und 1850 gab es so eine Erweckungsbewegung auch in unserem Land, im Minden-Ravensberger Land. Und das ist, ich möchte heute nicht so viel Zeit dafür nehmen, aber es ist ganz spannend, was Menschen getan haben. Und es ist nicht nur, dass die Leute auf einmal anfingen, Gott ernst zu nehmen, in die Kirche zu gehen, dass die Pfarrer gepredigt haben, dass es einem richtig durchs Herz ging. Es ist nicht nur, dass auf einmal eine religiöse Welle sozusagen das Volk schwappte, sondern es hatte auch Auswirkungen. Zum Beispiel diese Werke, zum Beispiel wie Bethe. Der alte Pastor von Bodensching hat sich um Arme gekümmert, um Waisen, um Kranke. Und Bethel ist ja die größte Diakonieeinrichtung in Deutschland. Entstand dieser Zeit, als Menschen anfingen, ihren Glauben wirklich ernst zu nehmen und zu leben. Das ist eine ganz spannende Sache. Und das war hier. Das war hier. Ich glaube, Volkening kam aus Hele, jetzt habe ich es echt vergessen. Der Großpastor Volkening, und da ist gar nicht wichtig, in welcher Kirche man ist, ob man jetzt freikirchlich oder vollkommen egal. Auf einmal, wenn Gottes Wort Menschen packt, das finde ich faszinierend. Und wenn es nicht nur Einzelne sind, sondern wenn auf einmal ein Strom zum Glauben kommt. Faszinierend. Die Sache ist die, manchmal ist es eine Frage des Perspektivwechsels. Manchmal sind Sachen, die in der Bibel stehen, vollkommen klar und irgendwann fängt mal einer an, das ernst zu nehmen und wirklich danach zu glauben. Eine Veränderung geht vor, ein Perspektivwechsel. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem Ladenbesitzer, der seinen Laden an einen strategisch besseren Platz verlegen wollte in der Stadt. Das Geschäft zog um in eine neue Location. Und der Nachbar beauftragte einen Floristen, ein Gebinde zu schicken, ein Blumenbouquet und so eine Grußkarte dazu. Und dieser Mann, der nun sein Geschäft neu öffnete am Öffnungstag, alle nippten am Sekt, alles hell erleuchtet, und er schaute sich die Karte an diesem Bouquet hing und da stand Ruhe in Frieden. Und alle um ihn herum waren etwas betreten. Und als der Geschäftsführer sich gefangen hatte, sagte er, huschte ein Lächeln über sein Gesicht und er sagte, ja, irgendwo in dieser Stadt wird heute jemand beerdigt und dann steht auf der Karte, viel Glück an deiner neuen Location. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Manchmal kann so ein Perspektivwechsel alles verändern. Ich habe Bibel, wenn du die gerade verteilen würdest, wer keine eigene mitgebracht hat, kann mal eine nehmen, der Christ teilt die aus. Es gibt viele Verse in der Bibel, die zu diesem Thema sprechen. Viele Verse in der Bibel sprechen zu diesem Thema, zum Beispiel Jesaja 9. Jesaja 9. Das ist auf Seite 506, wer schon eine Bibel hat und einmal nachschlagen will. Seite 506. Auf der Seite seht ihr eine große 9 und dann geht es gleich los, die Verse 1 bis 6. Seite 506. 506, Verse 1 bis 6 von Kapitel 9. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie es in der ersten Zeit des Landes Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird es in der letzten Zeit einen Weg zum See zur Ehre bringen. Entschuldigung, das war der letzte Vers des vorhergehenden Teils. Ab Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freunde groß gemacht, seine Freude groß gemacht. Sie wandern, sie werden sich, ich habe wirklich Mühe, die kleine Schrift zu lesen. Geht es jemandem auch so wie mir? Ich fange nochmal an. Das ist super. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie ein Sieger jubelt, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihnen lastet, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der gestiefelt einherstapfen im Schlachtengetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt den Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er gegründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Langer Text, ganz bekannt. Und könnte man vermuten, ich habe meine Weihnachtspredigt nochmal aufgegriffen. Das kommt oft zu Weihnachten. Licht bricht durch. Ne? Das Weltreich ist in Finsternis, aber jetzt fängt das Licht an. Gott hat seinen Sohn geschickt, um hier ein Licht anzuzünden. Vorher war alles dunkel, jetzt wird alles neu. Das ist das, was ganz oft zu Weihnachten gelesen wird. Jesus schickt seinen Sohn, um ein Licht anzuzünden. Gibt es in Jesaja noch einige andere Stellen. Auch Jesus sagt es im Neuen Testament, greift dieses Bild auf. Also das ist ein bekannter Gedanke, so wie Gott eigentlich das beurteilt. Hier ist Finsternis, aber er schickt ein Licht, dass Menschen nicht in der Finsternis weiter umherirren, sondern den Weg finden, sich orientieren können. Da passiert was Neues von Gott her. Vor einiger Zeit gingen wir spazieren im Wiehengebirge und da war neblig. Man sah so von oben auf den Lübbecke runter und es war neblig. Zwischen den Häusern waberte es so, über den Häusern war wie so eine Glocke. Man sah so schemenhaft durch, aber naja, wir wussten, ne, darunter liegt Lübbecke, aber man konnte nicht alles so klar erkennen. Und für mich war das so ein Bild, manchmal ist es so, wie als wenn geistlicher Nebel über unserer Stadt liegt. So ein Nebel, der irgendwie nicht so klar sehen lässt. Es ist irgendwie kalt und klamm und feucht und so grisliges Wetter. Niemand fühlt sich so richtig wohl. Und was macht man, wenn es kalt ist, wenn es neblig ist, wenn du morgens zur Arbeit musst? Dann schlägst du den Kragen hoch, ziehst die Schultern an, schnell ins Auto. Na gut, okay, aber man findet den Weg, man stellt das Licht an, fährt man eben mit Licht zur Arbeit. und ist froh, ne, vom Parkplatz, wenn es mal nicht so die Haare nicht so durcheinander gehen und man schnell irgendwie wieder im Warmen ist. Irgendwie draußen ist unangenehm. Man ist gern so an den Punkten, wo man sich auskennt. Ne? Entweder zu Hause im Bett, wenn man es sich leisten kann, und sonst eben möglichst schnell zum Arbeitsplatz kommen, wo wieder Licht ist und es angenehm ist. Und genau so stelle ich mir das vor, beurteilt Gott das. Es ist irgendwie so eine gedämpfte Stimmung. Irgendwie, es ist nicht so eine klare Sicht. Es ist nicht so eine klare Sicht, vor allem auch für Gott. Denn wenn es jetzt mal neblig ist, na, wer guckt da an den Himmel? Wer guckt da hoch? Alle sind nach unten gebeugt, alle wollen nur schnell raus, alle wollen nur schnell ankommen. Niemand genießt die Landschaft. Niemand genießt den Blick nach oben. Und so, sagt Gott, ich glaube, empfinde ich so, ist für Gott, niemand genießt die Gemeinschaft mit ihm, niemand sucht ihn so richtig. Es sind so ein paar Einzelne vielleicht, aber für niemanden ist das irgendwie toll. Für niemanden ist das klar zu sehen, wer Gott ist und wie fantastisch Gott ist. Es ist wie, als wenn vor der Sonne, die jeder von uns liebt, sonst würden die Spanier ziemlich arm dran sein und die Griechen, wenn wir nicht die Sonne so lieben würden und die Engländer in ihrem Regeninsel noch mehr. Sonne ist klasse. Wenn die Sonne scheint, ist warm, ist, man in den Himmel gucken kann, die Flugzeuge ziehen sieht, keine Wolken, wenn es schön ist, dann geht das Herz auch, man entspannt und ist gern draußen und genießt es. Das ist eigentlich Gott zu kennen. Das ist eigentlich Gott zu haben im Leben. Es ist wie, wow, die Sonne ist da und ich genieße das. In unserer Stadt, so schien es mir, ist wie dieser kalte Nebel, der drüber liegt. Die allermeisten schlagen den Kragen hoch und haben gar keinen Blick. Die Sonne sieht man ja auch nicht. Und das ist ja das große Problem. Jetzt sage ich jemandem, na, komm doch mal zum Gottesdienst, dem Typen, der immer die Pakete annimmt, wir verschicken viel, vor allem schicken wir viel zurück, was wir gekauft haben im Online. Ich habe ihn schon so oft eingeladen zum Gottesdienst. Ich habe ihm schon eine Karte gegeben, immer wieder spreche ich ihn an und dann letztes Mal haben wir wieder das Paket abgegeben und gesagt, Mensch, ne, das passt ja gut, ne, ich habe das richtig berechnet, die Kosten. Wenn Sie jetzt nochmal zum Gottesdienst kämen, dann wäre mein Glück perfekt. Jo, sagt er. Ja, ist ja auch nett. Aber irgendwie, dass Menschen einfach von der Straße weg anfangen, Gott zu suchen, zu genießen, sich auszustrecken, weil die Sonne so wunderbar ist und auf einmal, weil sie das Empfinden haben, so wunderbar ist Gott und den brauche ich in meinen Problemen. Ich brauche doch nur Gott. Wenn ich doch Gott suchen, wenn ich Gott hätte, wenn Gott eingreifen würde, das ist alles, was ich brauche. Natürlich komme ich. Und nicht wegen, weil dieser Gottesdienst so besonders gut ist, sondern einfach, weil Gott da ist. Das ist die Atmosphäre, die bei Erweckung stattfindet. In dieser Zeit war, hat er in unserer Muttergemeinde, der Lutz, gerade darüber gesprochen, in Dünne gab es Erweckung. Und die Kirche war total voll. Das erlebt man heute meist nur so zu Heiligabend, dass dieses Riesengotteshaus richtig pickepack voll ist von Menschen. Da war es so, es waren so viele Menschen, dass sie die Bänke doppelt besetzt haben. Dass sie also eng zusammen, dass Leute gestanden haben, dass Menschen zum Teil in den Gängen standen, dass Leute vor der Tür draußen standen, weil sie das Wort Gottes hören wollten. Dass Leute zu den Erweckungspredigern kamen und gingen zu Fuß von Espelkamp, im Bergischen Land war es, dass sie manchmal am Abend vorher losgehen mussten, weil sie sonst am Morgen nicht geschafft hätten. Gingen am Abend vorher los, um am Morgen im Gottesdienst zu sein. Weil so eine Freude an Gott war, so eine Ehrfurcht vor Gott, so Gott so real war und es so wunderbar war zu sehen, alle Leute kommen. Dünne brennt. So hat das damals geheißen. Dünne brennt. Alle sind da, alle sind gekommen, alle wollen diesen Gott auch erleben, erleben, was er tut in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt. Alle sind begeistert. Jesus ist Thema in der Stadt. Das ist nicht irgendein Bericht von irgendeinem Land, das wir nicht kennen, kaum studieren können, sondern das ist hier gewesen. Einige Jahre zurück. Über 100 Jahre zurück. Immer mal wieder gab es solche Erweckungspredigten, wo Gott so wie so einen Vorhang weggezogen hat und seine Herrlichkeit mal so richtig hat scheinen lassen. Und dieser Schein in jedes Herz reingefallen ist und Leute reihenweise, scharenweise, familienweise, straßenweise gekommen sind. Manchmal tut Gott das, manchmal ebbt das wieder ab. Ich weiß es nicht, wie das Wetter sich auch ändert. Manchmal muss man den Winter, gerade die, die so ein bisschen emotional feinfühliger sind, muss man auch manches Mal einfach oben zu und durch. Wenn es draußen nicht so toll ist, siegt die Stimmung. Und es kommt wieder der Sommer. Es wird der Frühling kommen. Ein paar Bäume in unserem Garten haben schon kleine Knospen. Vielleicht ist der Winter auch viel zu milde, keine Ahnung. Aber es kommen Knospen. Und es war schon, als ich gestern im Auto war, eine Zeit lang, dass wirklich auch Sonne zu sehen war. Hatte ich lange nicht gesehen. Ich glaube, seit Aufzeichnung des Wetters war kein Winter so sonnenlos wie dieser hier. Und manchmal ist ja so, ich kenne vielleicht den Spruch, wenn die Nacht am schärfsten ist, dann ist der Sonnenaufgang am nächsten. Der Morgen kommt. Und das ist auch die Verheißung dieses Verses. Gott wird sein Licht anzünden. Gott wird kommen. Es wird eine Zeit kommen, wo Menschen Gott realer sehen. Und das ist ja nicht nur so, geht ja nicht nur für die anderen Leute. Es geht ja genauso auch für mich, vielleicht für dich auch. Empfindest du nicht auch manchmal so eine unerklärliche Unwilligkeit zum Gebet? Dass es eigentlich wichtig ist, aber alles Mögliche kann so schnell dazwischen kommen und die Zeit, ich bin ich ein Beter und so. Aber und das Bibellesen, ne, war das nicht auch schon mal mehr? Hattest du nicht auch schon mal mit mehr Enthusiasmus gelesen? Und ja, lesen, manchmal liest man nicht, hat man auch ein schlechtes Gewissen, alles wie so mit klammen Fingern greifen in die Bibel. Und wenn wir da reingucken und beten, ne, beten, das Angesicht Gottes sehen, ist wie so ein Nebel, ja, Gott gibt's. Und dann sagt man auch seine frommen Sachen, die man so sagt. Aber manchmal ist auch das Herz nicht so ganz dabei. Und manchmal betet man und macht alles, aber das Herz ist auch kaum erwärmt. Manchmal sind wir selber in diesem Nebel drin. Und da auf der einen Seite muss einem das mal auffallen, auf der anderen Seite, wenn man da mal drüber spricht, es geht uns allen so, dass unser Glaube, unsere Liebe auch manchmal erlahmt. Das gehört irgendwie zum Leben. So wie die Jahreszeiten auch. Aber wenn man das empfindet, hey, mein Glaube, ne, der hat auch schon mal heller gelodert. Irgendwann, ne, man schlendert so dahin, es wird immer weniger, weniger, weniger. Irgendwann merkst du das und dann wende dich an Gott. Nach dem alten Motto, Erweckung beginnt bei dir oder bei mir. Bitte Gott, sag ihm das. Hey, so sieht es in mir aus. So sieht es in mir aus und ich würde mir das wünschen, dass ich wieder mehr Freude erlebe. Dass mir das toller ist. Dass mir das mehr bedeutet, mit dir zu sprechen. Ich möchte das erleben. Ich möchte wirklich im Herzen angerührt werden. Wie wenn wir die Greta sehen, durch alle Gesichter geht ein Lächeln. Einfach weil es toll ist. So ein kleines Baby und guckt und wie wunderbar. Und wer selber Kinder hatte und in dem Alter hatte, weiß einfach, wie es das Herz erfreut. Selbst wenn man so fertig ist und mitten in der Nacht geweckt wird und wenn das Baby dann lacht einfach, dass es einfach so ein warmer Windhauch durchs Herz ist, der einen so einiges aushalten lässt, was dann Eltern auch zugemutet sind. Was wir unseren Eltern auch zugemutet haben. Sag Gott, ich möchte das wieder neu erleben. Ich glaube daran, dass du die Sonne bist, dass du ein Licht angezündet hast, dass Jesus auf die Erde kam. Und ich möchte das mehr erleben, ich möchte dir mehr glauben, ich möchte dir mehr vertrauen, ich möchte mehr erleben, dass das wahr ist. Ich möchte irgendwie näher kommen. Und wenn das der Ruf in deinem Herzen ist, Gott hat eindeutig dazu Stellung genommen. Jesus hat gesagt, wer den Vater bittet, der wird gerne geben. Wenn du um seinen Geist bittet, wird erfüllt mit Heiligen Geist. Gott wird, wenn du um ein Baguette bittest, dir keine Schlange geben. Er wird dir nichts Schlechtes, nichts anderes geben. Sondern er wird dir das Beste geben, was er hat. Dich erfüllen mit seinem Geist, der Liebe zu seinem Sohn und Ehrfurcht vor Gott. Das ist der Beginn von Erweckung, dass Menschen sich ausgestreckt haben. Erweckung bricht nicht einfach herein. Es ist nicht wie so ein Riesenhammer im Himmel, der uns allen einmal auf die Oma haut und auf einmal stehen wir alle stramm vor Gott, sondern es fängt an in einem empfindsamen Herzen, dass ich nach Gott ausschicke, weil ich möchte das wirklich erleben, woran ich glaube. Ich möchte wirklich erfüllt sein von dieser Ehrfurcht. Das soll mein Leben bestimmen. Gott sagt, es soll tragen wie die Flügel eines Adlers. Ich möchte nicht weiter hier rumkriechen. Ein Prediger hat mal jemanden gefragt, und wie geht's dir im Moment? Und der andere sagt, ja, unter den Umständen ganz gut. Und dann sagt er, was machst du unter den Umständen? Durch Jesus sollen wir nicht unter den Umständen zermalmt und beschert sein. Wir sollen in seiner Kraft vorangehen. Such, streck dich aus. Und wenn das bei mir passiert, wenn es bei dir passiert, wenn es ein Feuer ist, das von Kerze zu Kerze sozusagen weitergegeben wird, dann wird mehr und mehr ein Licht entstehen. Nicht ein strahlender Mensch, am Ende ein unfassbar toller Prediger, in den ich mich selbst hineinfantasiere, sondern ich bin nur eine kleine Kerze. Aber wenn wir sozusagen das Licht weitergeben, wenn jeder von uns denkt, oh, in meinem Leben, was kann ich für eine Kerze sein, was bin ich schon für ein verbogenes Ding, was ist mit mir alles schon passiert, da brennt nichts mehr. Wenn du dein Licht entzünden lässt und wir insgesamt, dann wird es ein Ausstrahlung nach draußen haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was die Geschwister da in Reading erlebt haben, ganz interessant zu hören. Ein Student, wo ich studiert habe, hatte mal ein Praktikum gemacht. Ein Praktikum, ich habe leider vergessen, auf welcher Insel, irgendwie nördlich von England, ist das jetzt Orkney oder Shetland, oder auf einer dieser Inselgruppen. Und da war vor vielen, vielen Jahren mal Erweckung gewesen. Und es war immer noch ganz viele, ganz einfache Schafhirten, sehr agrarisch geprägt, wenig Leute, aber er hatte so eine Tradition von besonderem Glauben auch, besondere Gestalt überlebt. Und er war da im Praktikum und sein Praktikumsgeber, sie fuhren abends zur Gebetsversammlung. So, war im Gemeindehaus und er beobachtete, dass sein Gastgeber die Tür gar nicht abschloss. Dachte schon, ja, hat er vielleicht vergessen oder vielleicht kommt noch jemand oder keine Ahnung. Und das beobachtete er Tag für Tag, der schloss einfach die Tür gar nicht ab. Und dann sprach ihn darauf an, sag mal, warum schließt du auf deinem Bauernhof nicht die Tür ab? Machen wir es bei euch nicht? Sagte er, oder hast du es vergessen? Sagte er, nee, haben wir nicht vergessen. Könnte doch sein, mein Nachbar braucht irgendwas. Ich lasse die Tür auf, weil könnte doch sein, dass mein Nachbar Not hat und der muss ja doch rein und mein Werkzeug holen, wenn er seine Pumpenzange nicht findet oder so. Ist doch klar. Und da dachte ich, hey, da hat was überlebt, in der Erweckungsbewegung, wo wir Menschen, Brüder sind, wo eine Liebe und ein Respekt da ist. Ich stelle, was ich habe, natürlich meinem Bruder zur Verfügung. Und mein Bruder wird natürlich nichts von mir nehmen, um mich zu schädigen. Ein solches Vertrauen, denke ich, hey, das wäre mal interessant, mit solchen Menschen zu leben, wo Erweckung passiert ist. Wir kennen nur Kirche oder eben nicht Kirche. Aber Erweckung, wenn Menschen wirklich Feuer fangen für Jesus und reihenweise, das ist uns ganz fremd. Darum erzähle ich ein paar Geschichten. Ich habe gerade gehört, nun spreche ich immer über Rain, nicht, dass das der geistige Name der Welt ist, nur weil ich gerade darüber gehört habe. Die haben gemacht, die haben so ein Drive-In, Drive-Thru, so ein Bäcker, Kaffee. Ne? Man kann da morgens irgendwie durchfahren, auf dem Weg zur Arbeit, einen Kaffee ziehen. So, und dann hat morgens einer angefangen und sagte, einen Kaffee, und sagte die Bedienung den Preis, und sagte, ich zahle für dich und für den Wagen hinter mir. Okay, und das war interessant, ne? Der Wagen fuhr fort, der nächste Wagen fuhr fort, sagte, ich möchte das und das, ja, bitte sehr, ist schon bezahlt. Oh, gute Idee, hey, ich bezahle für den Wagen hinter mir. Fuhr weiter, nächste Wagen fuhr fort, ich möchte das und das, oh, ist schon bezahlt. Oh, tolle Idee, ey, ich bezahle für den Wagen hinter mir. Und das ist für 6 Stunden so weitergegangen. Weil, ja, ich habe überlegt, als ich das so hörte, erstmal dachte ich, ja, kann das wahr sein? Manchmal bin ich auch skeptisch. Aber ich glaube, das ist wahr, der ist ja Pastor, der es erzählt hat. So, und dann denke ich, hey, was wäre, wir haben doch hier auch an den Kreisen auch so ein Drive-Thru. Was wäre, wenn das einer machen würde? Und was, wenn ich der Zweite wäre? Erstmal würde ich denken, ist da irgendwas mit? Man kriegt da nichts geschenkt. Also, darf man es annehmen? Ist das nicht komisch? Würde ich irgendwie unsicher sein? Den irgendwie einen Kaffee durchs Fenster nehmen? Gas geben und weg? Mit einem komischen Gefühl, weil ich das nicht kenne. Weil ich das nicht kenne, diese Großzügigkeit. Und wenn das waren ja nicht alle Christen, die durchgefahren waren, nicht das Kirchencafé, sondern waren, so, wenn das ausbricht, wenn das ausbricht aus unserem Kreis und andere Leute ansteckt, eine Großzügigkeit, und ich kann anderen Menschen was Gutes tun, und ich freue mich, und die Leute, die da weitergefahren sind, 6 Stunden, jeder hat sich gefreut über das, was der andere ihm Gutes getan hat, und hatte die Freude, das weiterzugeben. Und ich denke, da ist eine Stadt, die spürt in gewisser Weise eine Veränderung. Und ich hätte den Eindruck, dass es so, wie Gott sich das wünscht, wie wir Menschen zusammen leben sollen. Ne, der Arme wird nicht noch ärmer, der Reiche nicht reicher. Jeder gibt, jeder trägt. Es ist ein Vertrauen da, eine Veränderung im Klima der Stadt. Ich glaube, das ist nicht nur Theorie, sondern das ist durchaus möglich. Im Alten Testament hieß es, vor Kranken Abstand. Es gab keine Heilmittel, zum Beispiel gegen Lepra. Isolation, die müssen einzeln leben. Wenn jemand zu nah an einen Kranken kam, mussten die rufen, unrein, unrein, nach dem Motto, ich bin ansteckend krank. Dann gingen die Leute weg. So, im Neuen Testament hat Jesus vollkommen anders gehandelt. Die Leute riefen unrein, unrein, und er ging hin und berührte sie und heilte sie. Mit Jesus ist was Neues begonnen. Das Reich Gottes kommt in einer größeren Form, in einer stärkeren Form als im Alten Testament. Das ist der gleiche Gott, aber es ist eine neue Zeit. Wer jetzt eine Krankheit hat, muss ich nicht zurückziehen, was für eine Krankheit es auch sein mag, was für eine Beschwerden du hast, was für eine Vergangenheit. Es gibt Heilung. Und wenn wir anfangen, an Heilung zu glauben, ob wir das erlebt haben bisher oder nicht, oder ganz bisschen erlebt, jetzt hat man den Zahnschmerzen, bisschen weniger gemacht, und da ist jetzt jemand mit Krebs, was kann ich, da endet schon mal leicht unser Glaube. Aber wenn wir unseren Glauben zusammenlegen, und wenn wir wirklich das ernst nehmen, was hier, ne? Jesus hat die berührt, Jakobusbrief, wir sollen Salben mit Öl, den Namen Gottes über diesen Menschen aussprechen, und es wird besser werden. Da steht nicht, jeder wird geheilt, das war nur im Dienst Jesu so, aber es wird besser werden. Und einige werden geheilt. Kommt zur Heilungskonferenz und hört Leute, die Heilung erfahren haben, dass effektiv jemand zum Arzt gehen kann und das dokumentieren kann mit Röntgenbildern oder Blutbildauszügen. Vorher war es so, jetzt ist es so. Das gibt's. Seit Jesus ist das da. Und das ist ja das Ding, was Jesus sagte. Das Reich Gottes hat unter euch schon angefangen. Die Leute sagten, was für ein Reich willst du aufbauen? Ein Weltreich, Armee, willst du der Herrscher sein, König? Sagt Jesus, nein. Und unter, in kleinen Dosen schaut man schon rein in das Reich Gottes. Bei Jesus hält strahlendes Licht. Alle wurden geheilt, die zu ihm kamen. Jetzt hat Jesus nicht, was hat Jesus nicht getan? Er hat nicht alle Menschen in Jerusalem und in ganz Israel geheilt. Hat er nicht gemacht. Aber er hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Jesus hat auch nicht alle Bakterien und Viren auf der Welt gekillt. Das wäre doch mal was gewesen. Dann wäre der ein oder andere arbeitslos, aber Ärzte bräuchte es vielleicht auch nicht mehr. Aber was wäre das gewesen? Hätte Jesus die Macht gehabt? Was glaubt ihr? Hat er nicht gemacht. Hat er einfach nicht gemacht. Was wäre das für eine Erleichterung? Er hat nicht alles beseitigt, sondern die Menschen, die zu ihm kamen, die haben eine Berührung mit Gottes Kraft gehabt. Und ich glaube, das ist auch heute möglich. Und ich würde dich gerne herausfordern, ich würde mich gerne herausfordern, das zu glauben. Und wenn selbst unser Glaube ganz klein ist, ihr sagt ja, was du nicht brauchst, ist ein großer Glaube. Wenn dein Glaube wie ein Senfkorn ist, kannst du Berge versetzen. Das heißt, selbst mit einem kleinen Glauben kann man kommen. Wir brauchen einen kleinen Glauben an einen großen Gott. Das ist es. Und wenn wir das anfangen, und sei es noch so klein, lass uns unseren kleinen Erbsenglauben zusammenlegen und miteinander beten und erwarten, dass Gott wirklich eingreift. Hier und jetzt. Und es werden Wunder passieren. Und es werden Menschen kommen, und das erleben Menschen, die in Erweckungsgebieten sind, immer wieder, dass die Leute einfach wirklich geheilt werden. Manchmal Leute, die gar nicht an Gott glauben. Die dadurch erstmal offen werden, erstaunt sind. Wie kann das sein? Und manchmal ist es so, dass wie durch den Nebel so eine Hand, im Nebel ist ja alles grau. Und wenn einem etwas nahe kommt, auf einmal kann man auch Farben erkennen. Ne, weil einfach das Licht zu wenig ist, hängt mit den Stäbchen und Zapfen im Auge zusammen. Wenn es grau, wenn es relativ dunkel ist, kann man keine Farben erkennen. Und manchmal ist es so, dass wenn das dann nahe kommt, wenn Gottes Hand nahe kommt, man auf einmal auch ihn erkennt. Seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit. Dass er wirklich da ist, dass es wirklich alles stimmt. Und auf einmal sind Zweifel weg. Hast du auch manchmal Zweifel? Vollkommen normal, wir alle leben im Nebel. Nebel ist, Finsternis ist über dem Land. Aber wir können in die Gegenwart Gottes kommen. Ich plane, weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, ein Eheseminar. So unsere nächste Lebensgruppe hatte ich heimlich vorgenommen. Keinem gesagt, behaltet es für euch. So ein Eheseminar. Wer Lust hat, als Ehepaar teilzunehmen, kann kommen. Einfach ein paar Tipps. Kann auch noch nicht Ehepaar teilnehmen. Ein paar grundsätzliche Tipps über Ehe sprechen, über Beziehung, wie man Beziehung gestaltet, Konflikte löst. wie man Glück teilt und verschiedene Sachen ein paar Abenden, so ein kleines Seminar würde ich gerne anbieten. Und ich habe gedacht, wenn haben wir alle tolle Ehen? Haben wir alle die Ehe, die wir uns gewünscht haben? Es hat sich das erfüllt, als ich Ja gesagt habe, als du Ja gesagt hast, was ich da für Ideen hatte und jetzt daran halte, wie es effektiv geworden ist, kann man da sagen, okay, Kragen hoch, Schultern einziehen, durch. Oder gibt es die Hand Gottes, die eingreift? Gibt es Veränderungen, selbst in vollkommen festgefahren, zementierten Strukturen? Gibt es was Neues von Gott? Gibt es Heilung? Gibt es einen neuen Aufbruch? So, und jetzt stellt euch vor, zwei, drei Ehepaare sitzen zusammen und erleben ein kleines bisschen, auf einmal fängt so ein kleines Feuer wieder an zu lodern. So, und wenn das andere Menschen sehen und sagen, hey, ich weiß, was die alles hinter sich haben und hey, wie die miteinander umgehen, finde ich gut. Und das sehen auch andere Menschen in der Stadt, das sehen deine Nachbarn. Und manchmal ist es so, dass die Traktate, die du und Einladungen, die du in den Briefkasten wirfst, die wandern sofort in den Müll, die kannst du dir vollkommen schenken, eventuell, ich will das nicht negativ sagen, aber manchmal erreicht man Menschen. Aber nett mit deinem Partner umgehen, das ist ein Ding, was auch gesehen wird. Und das auch zum Reich Gottes gehört. Ich glaube, auch durch sowas geschieht Erweckung, weil es ist nicht nur, dass Menschen Theologie richtig verstehen oder dass sie am Ende in unserer Gemeinde sind, sondern dass sie Gott erkennen. Denkt daran, vom Nebel in den Urlaub und der Sonne sich öffnen. Das verändert alles. Weisheit. Das ist nochmal ein Ding. Ein anderer Aspekt von Reich Gottes, von Erweckung, wie auch immer man es nennt. Man denkt, Weisheit. Wünschen wir unseren Politikern, denen, die jetzt da in den Verhandlungen sind, Große Koalition, dass es hier nicht im Chaos endet in Deutschland. Dass wir nicht Politiker haben, die es auch schon auf der Welt gibt, dass da nicht irgendwer an die Macht kommt, der es hier richtig übel zurichtet, unser Land. Die Politiker brauchen Weisheit. Herr Laschet in Düsseldorf, die Verwaltung in Lübeck, die brauchen Weisheit. Und ich glaube, es sind Leute, die es wirklich ernst meinen und auch Kompetenz haben, aber manchmal treffen sie falsche Entscheidungen, haben nicht Kriterien, die man vielleicht aus biblischer Sicht anlegen würde. Sie brauchen Weisheit. Was wäre, wenn Weisheit ausströmen würde, wenn unser Land auch von Menschen, die vielleicht Jesus nicht kennen, aber die eine Weisheit haben, Dinge anzufassen, Lehrer mit ihren Kindern, mit den anvertrauten Kindern umzugehen, ihre Weisheit. Ich glaube, auch das sind Aspekte von Erweckung. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, eine Lehrerin, wurde gesagt, in der Toilette der Mädchen ist immer total verschmutzt. Lehrerin ging da rein und stellt fest, die Mädchen, ne, ist hier schon so Pubertät, tragen sich Lippenstift auf. So, die schminken sich, machen sich ein bisschen hübsch. Und irgendwie ist so eine Sitte da eingekehrt, die, wenn sie kurz noch rausgehen, drücken noch einmal die Lippen auf den Spiegel. So, ne, und der ganze Spiegel eben verschmutzt von diesen ganzen verschiedenen Lippenstiften und ist einfach nicht schön. Das ist für die Mädchen vielleicht geckig, aber macht eine Menge Mühe, das sauber zu machen. So, und die Lehrerin versammelte alle Mädchen in diesem in der Mädchentoilette und stellte die zur Rede, so, ne, und schimpfte und die Mädchen hat es nicht sonderlich interessiert, ne, an ihrem Handy und was sie da sagt, kann ja sowieso nichts nachweisen. So. Und dann sagte die Lehrerin, kam auch guten Gedanken, rief den Hausmeister rein, um einfach zu demonstrieren, wie schwierig es ist, einen mit Lippenstift verschmierten Spiegel zu reinigen. Und der Hausmeister kam, ging in die Toilette, nahm die Toilettenbürste und reinigte diesen Spiegel. Dieses Problem mit dem Lippenstift ist nie wieder aufgetaucht. Weisheit, das ist wunderbar. Es braucht nicht Strafen, es braucht nicht das eklige Schimpfen, niemand muss geschlagen werden. Wenn Weisheit regiert, dann ist es gut. Der irgendwie angesprochen wurde und mit mir das erleben möchte, dass Gott Erweckung schenkt, bei mir, in unserer Gemeinde und darüber hinaus, der möge einfach im Gebet aufstehen und mit uns zusammen beten. Lieber Vater, wir kommen nicht als große Helden und alles, was wir wissen und können und so, ist einfach auch nur sehr begrenzt. Und ich habe so oft das Gefühl, kein strahlendes Licht für dich zu sein. Du bist das Licht, Jesus. Du bist die Sonne. Du bist in diese Welt gekommen und du bist der, der gesagt hat, bittet mich. Ich will euch geben. Ich will euch geben. Jesus, und jeder ist gekommen mit auch inneren Nöten und Dingen, wo es hoffnungslos ist oder wo es auch traurig ist, entmutigend oder orientierungslos. Jesus, und wir bringen dir das Wege, was wir sind und was wir haben und bitten dich, Jesus, dass du, wie du damals Brot und Wein vermehrt hast, Brot und Fische, Jesus, dass du das, was wir haben, durch ein Wunder vermehrst und in wenigen Glauben, Jesus, und oft ist es so wenig Glaube, dass man eigentlich mehr von Zweifel sprechen muss oder von Kälte im Herzen. Jesus, wir bringen dir das und bitten dich, dass du das vermehrst und dass du einen großen Glauben, einen großen Gott ausgießt und dass du eine Ehrfurcht und ein Erkennen deiner Herrlichkeit ausgießt. Ein Vertrauen, dass du Wunder tun kannst und wirst, ja, weil du alles kannst. Jesus, dieses Vertrauen, das unser Herr zum Vater hatte, das, Jesus, was du hattest, das wollen wir auch. Jesus, wir bitten dich um sowas Großes. Und ich glaube, dass es eine Bitte ist, die dem König angemessen ist. Nur du kannst das geben. Und wir wollen dich nicht für Krümel beten, sondern um einen gedeckten Tisch, ein Festessen, um eine Erfüllung mit deinem Geist. Und wir wollen erleben, Jesus, dass wir selber aus dem Nebel raustreten, ins strahlende Licht, und Menschen um uns herum sehen und nicht auf uns sehen, sondern auf dich. Und dass das Glück bedeutet und Festigkeit. Und dass es unvergleichbar ist mit allem, was wir auf dieser Erde erleben, Jesus, dich im Herzen zu haben und von dir erfüllt zu sein. Ja. Ich bitte dich, strecke mich aus danach. Und wir segnen uns gegenseitig, Vater, mit diesem offenen Herzen für dich. Bitte komm mit deinem Geist und erfülle uns. Amen. Amen.